unseren Entscheidungen oder Strafe Gottes. Dieser Titel habe ich für meine heutige Predigt gewählt. Laut Bibel sind alle intelligenten Wesen im Universum mit freiem Willen ausgestattet worden. Sie bekamen wunderbare Möglichkeit und das Recht, unabhängig denken und handeln. Diese Entscheidungsfreiheit, wie gut das auch nicht anhört, hat auch ihre negative Seiten. Und das ist die Möglichkeit für das Böse und damit gegen Gott zu entscheiden. Und jede unserer Entscheidung bringt auch Folgen mit sich. Die Bibel ist überfüllt von solchen Geschichten. Und heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken aus Geschichte in unserem Gedächtnis erfrischen, um etwas für uns daraus zu lernen. 1. Korinther 10, 11 steht geschrieben: Alle diese Dinge, aber diejenigen, die widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Biblischer Gott offenbart sich als Gott der Liebe. Die Liebe funktioniert nicht im Vakuum. Zum Lieben kann man auch niemandem zwingen. Weil biblischer ewiger Gott der Liebe ist, möchte er die Ewigkeit nur mit denen zusammen verbringen, die freiwillig aus Liebe entscheiden, sich auf seiner Seite zu stehen, egal was es ihnen kosten würde. Um diese Auswahl zu ermöglichen, kam sogenannten Baum des Erkenntnisses Gute und Bösen im Spiel. Früchte von diesem Baum dürfte man nicht essen. Das war die einzige vorübergehende Begrenzung, die Adam und Eva auf den Weg bekommen haben. Wozu hat man das gebraucht? Damit konnte man feststellen, ob mit neu erschaffenen Wesen etwas Dauerhaftes entstehen kann. Liebe und Vertrauen sind eng miteinander verbunden. Ohne gegenseitige Treue wird es nicht lange funktionieren. Alle anderen Weltallbewohner haben den Test bestanden. Ellen White schreibt, dass so ein Baum war mal auf anderen bewohnten Planeten im Universum auch. Das, was Elberfelder in Jesaja 26, 18 übersetzt als Erdkreis, und da steht, und die Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen, wird in russischen Synodalbibel so weitergegeben: Die anderen Bewohner des Universums sind nicht gefallen. Werden dann die Erdbewohner die Probe bestehen oder nicht? Luzifer hatte nur diese einzige Stelle auf dem ganzen Planet Erde zur Verfügung. Nur an diesem Baum ist ihm erlaubt worden, seine Ideen weiterzugeben. Aber es war keine leichte Aufgabe für ihn. Adam und Eva sind auch über Folgen, welche Übertretung dieses Verbot mit sich bringen wird, mit allen Deutlichkeit aufgeklärt worden. Es hieß in 1. Mose 2,17: Wenn du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Aber Luzifers Versprechen durch die Schlange war sehr verlockend. In 1. Mose 3, 4 bis 5: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Zwei völlig gegensätzliche Aussagen. Sterben einerseits und unsterblichen Gott gleich zu werden. Andererseits, und wer hat dann da Recht? Kann man es überprüfen? Gott gleich zu werden, hört sich doch nicht schlecht an, oder? Ist es nicht ein Versuch wert? Das war mal auch Luzifers größtes Ziel gewesen. Auf diesem Gebiet hat er schon eigene Erfahrungen gemacht. Leider verschwieg er, da sein Traum, Gott gleich zu werden, ist geplatzt wie eine Seifenblase. Statt noch höher aufsteigen, verlor er seine höchste Stellung, die er vorher hatte. Wer schon sowas gerne weitergeben wird, besonders jetzt. Solche Chancen lässt man sich nicht so einfach entgehen. Wenn es ihm nur gelingen würde, diesen neuen geschaffenen Planet für sich zu gewinnen. Oh, wenn es ihm nur gelingen würde, dieser Gedanke, Gott gleich zu werden, den neu erschaffenen Wesen geschmacksvoll darzustellen. Und dafür sind für ihn alle Mittel recht. Und es schien zu klappen. 1. Mose 3,6. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Gutes und Böses zu kennen, das ist doch was Besonderes, oder? Dadurch kam die Sünde und damit Trennung von Gott. Leider diese Entscheidung haben sie nicht nur für sich getroffen, sondern auch für alle Nachkommen. Und solange wir noch hier auf dieser sündigen Erde leben, werden wir die Folgen dieser Sünden tragen müssen. Und das Böse, welches wir unbedingt erkennen wollten, begleitet uns seitdem ständig. Seit Sündenfall pflücken die Menschen weiterhin die Früchte von diesem verbotenen Baum. Und die Palette unserer Kenntnisse von Bösem wird immer breiter. Apostel Paulus fasst das in Römer 1, 29 bis 31 so zusammen. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmutig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Und das ist das traurige Ergebnis der freiwilligen Entscheidung unserer Vorfahren. Das einzige Tröstende dabei ist die Nachricht, dass aus diesem Schlamassel gibt es einen Ausweg. Sofort nach dem Sündenfall ist sogenannter Erlösungsplan in Kraft getreten. Dieser Plan hat der allwissende Gott ausgearbeitet, noch bevor die Sünde entstanden ist. Und nun deswegen können wir sicher sein, dass im ganzen Universum wird wieder die volle Harmonie hergestellt. Und die Erdbewohner, vereint mit ungefallenen Welten, werden in alle Ewigkeit mit Gott glücklich zusammenleben. Das hat uns Gott versprochen. Und durch das Sterben Jesu auf Kreuz sehr hoher Preis dafür gezahlt. Dafür müssen wir aber an Richtlinien der Erlösungsplan festhalten. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, auch dabei zu sein. Es wird gesagt, dass wenn wir die Geschichte vergessen, dann werden wir sie wiederholen. Erfrischen wir in unsere Gedächtnis Geschehnisse direkt nach dem Sündenfall. Und lesen die Worte, die Gott an alle vier beim Sündenfall beteiligten Parteien direkt nach dem Sündenfall gerichtet hat. Und dabei versuchen wir herauszufinden, ob damals Vorhergesagtes noch heute zutreffend ist. 1. Mose 3, 14. Lesen wir die Worte, die an die Schlange gerichtet waren. Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen. Wenn wir heute die Schlangen beobachten, dann merken wir, dass Jehovas Worte zu der Schlange sind immer noch aktuell. Weitere Worte betreffen nicht nur die Schlange, sondern auch den Luzifer, der dahinter stand. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird den Erlösungsplan kurz zusammengefasst dargestellt. Und da stellt sich die Frage, ist der Erlösungsplan noch gültig? Besteht diese Feindschaft immer noch, die hier beschrieben wird? Verse 17 bis 19 lesen wir die Worte, die an Adam gerichtet waren. Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ist das auch noch aktuell? Und wie sieht es damit aus, was die Frau gehört hat? Vers 16. Sind diese Worte auch noch aktuell? Zu dem Weibe sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsel deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Wäre es korrekt zu sagen, dass hier sind logische Folgen oder Konsequenzen den Sündenfall dargestellt. Habt ihr es gemerkt, dass in zwei Aussagen Gottes wird das Wort verflucht verwendet? Welche Folgen waren angekündigt, als sie gewarnt waren, vom Baum des Erkenntnisses zu essen? Sollten sie nicht gewisslich sterben? Stimmt es überein mit das, was tatsächlich eingetroffen ist, wie wir es gerade gelesen haben? Vielleicht hat Gott sich inzwischen umentschieden und so eine Art von goldenen Mittelweg gefunden. Was ist das für ein Gott, wenn er so schnell seine Meinung ändert? Ich denke, dass mit so einem Mensch wird kaum jemand was Gemeinsames unternehmen wollen. Und hier geht es ja um Gott. Wie können wir dann die Worte aus Jesaja 55, 11 vorstellen oder verstehen? Genauso auch mein Wort sein. Soll mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern er wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesendet habe. Hier wird ein Gott präsentiert, welcher zu seinem Wort steht. Können wir mit Gott diskutieren, wenn er nach unserer Meinung übertreibt ein wenig? Wir lesen die Worte, die Gott etwas später zu dem ersten Menschenmörder, Kain, gerichtet hat. 1. Mose 14 bis 12. Was hast du bloß getan? Danke. Was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. So wiedergeben es die meisten Übersetzer. Weil du deinen Bruder umgebracht und den Acker mit seinem Blut getränkt hast, musst du von diesem fruchtbaren Land fort. Wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum noch Ertrag einbringen. Ruhelos musst du vom Ort zu Ort ziehen. Ich finde es interessant, unterschiedliche Reaktionen den ersten Sündern auf Gottes Urteil zu beobachten. Bevor das Urteil gefallen war, versuchten Adam und Eva, die Schuld für die Tat auf den anderen zu schieben. Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange, hat mich dazu verführt. Hört sich es für euch nach einer Reue oder nach Sündenbekennen auf? Wieso verhalten sie sich so? Vielleicht, weil sie hatten auch noch keine Erfahrungen mit Sünden gehabt und wussten gar nicht, wie man damit umgeht. Aber allwissende Gott war durch den Erlösungsplan darauf vorbereitet. Und durch seine Gnade gab er ihnen die Möglichkeit, sich vom Sünde zu befreien. Gott ist sehr gnädig zu uns Sündern. Er vergibt uns unsere Schuld. Aber um diese Vergebung zu bekommen, müssen wir bestimmte Schritte gehen. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergebe die Sünden und reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Adam und Eva haben sich als Sünder angesehen. Ihnen war klar, dass der angekündigte Tod ist das Einzige, worauf sie noch warten könnten. Welche Gefühle konnten sie bekommen, als sie über den Erlösungsplan hörten? Ich denke, das war eine riesige Freude. Sie dürfen weiterleben. Damit haben sie noch eine Chance bekommen und waren überglücklich. Aber um das zu ermöglichen, auf ihrer Stelle wird ein anderer, Unschuldiger, sterben müssen. Dadurch werden sie von ihren Sünden befreit. Aber die Folgen von ihren Entscheidungen müssten sie selber lebenslang tragen. Im Gegensatz zu seinen Eltern Adam und Eva hat Kain sich nicht als Verbrecher oder Sünder angesehen. Auch nach Ermordung seiner Brüder konnte er ruhig schlafen. Er wollte nur von den Folgen der Sünde befreit werden. Und er beschwerte sich, 1. Mose 4, 13, zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Er wollte leben und einziges, was ihm Kummer besorgte, war der Gedanke, Vers 14, und es wird geschehen, wer irgend mich findet, wird mich erschlagen. Wer hätte schon gedacht, dass sogar über die Strafe Gottes konnte man verhandeln? Und in keinem Fall schien es auch zu funktionieren. Vers 15. Nein, erwiderte Jahwe, ich ordne an, wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. Was für ein Gott ist es? Er schützt und versorgt sogar diejenigen, die gegen ihn kämpfen. Sogar Luzifer wird immer noch mit allem Notwendigen für das Leben versorgt. Und jetzt ein Impuls zum Nachdenken. Können wir uns vorstellen, dass alle Schlangen, die überall auf dieser Welt rumkriechen, auf eine Idee kämen, auf Kains Erfahrung basiert, gegen Gottes Fluch einen Protest einlegen? Es reicht, wir möchten nicht mehr kriechen, sondern so wie es am Anfang war, wieder fliegen können. Was haben wir dafür, dass Luzifer unsere Vorfahren dafür nutzte, um die Menschen zu betrügen und zur Sünde zu verführen? Die Strafe ist nicht dem Verstoß gerecht. Und außerdem haben wir nicht schon längst das abgebüßt. Würde das funktionieren oder was ändern? Ich gebe zu, es ist ein blöder Vergleich. Die Schlangen können gar nicht so weit denken. Aber wir Männer, wir sind doch intelligente Wesen. Ist unsere Strafe verhältnisgemäß? Wegen einer Frucht schon tausende von Jahren mit Dornen und Distel kämpfen zu müssen? Und wenn wir Männer uns organisieren und dagegen demonstrieren werden? Oder einen Antrag auf Bedingungsänderung beim lieben Gott stellen? Weltweit gibt es noch genügend Männer. Vielleicht wird da sich etwas ändern und unsere männlichen Lasten werden etwas reduziert. Und wir werden nicht mehr beim täglichen Nahrungsmittel besorgen, so schwitzen müssen. Wieso tun das Männer nicht? Die Worte, die an Eva gerichtet waren, die praktisch das alles ausgelöst hat, hören sich für mich extremal an. Ich lese es nochmal und diesmal in Neue Bibel, heute Übersetzung. 16. Vers. Zu der Frau sprach er, ich mache dir viele Beschwerden und lasse deine Schwangerschaften zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, deinem Mann wirst du befehlen wollen, doch er wird über dich herrschen. Ähnlich klingt auch in Russisch beim Kulakow-Übersetzung. Wenn ich diese Geschichte aus diesem Blickwinkel betrachte, dann entsteht hier eine interessante Parallele, die einiges für mich erklärt. Zweiter Teil des Verses. Dein Mann wirst du befehlen wollen, doch er wird über dich herrschen. Welcher von diesen zwei Sätzen passt besser zu unserer Kultur heute? Wenn wir diesbezüglich eine Umfrage im Staat starten würden, könnt ihr euch vorstellen, was für Antworten wir da bekämen? Egal welche Variante von Übersetzung wir nehmen, deinem Mann wirst du befehlen wollen oder deinem Mann nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. In hebräischem Original kann man das nicht so ganz genau herauslesen oder herausfinden, was da gemeint ist. Aber Resümee Gottes klingt gleich in allen Fällen. Er aber wird über dich herrschen. Beim Luther, und er soll dein Herr sein. Ich denke, dass keiner kann es bestreiten, dass solche Einstellung passt nicht in heutigen europäischen und zivilisierten Denken hinein. Und da stehen wir vor einem Dilemma. Gibt es da eine Lösung dafür? Würde hier die berühmte Aussage, der Klügere gibt nach, uns weiterhelfen? Wer sollte sich da anpassen oder nachgeben? Wir, die es verschuldet haben, oder unschuldiger Gott? Wir machen ein kurzes Exkurs in die Geschichte. Israeliten sind unterwegs in verheißene Land. Sie sind schon fast am Ziel. Und ist nur noch eines geblieben. Losmarschieren und diese gelobte Land in Besitz nehmen. Ist das wirklich so einfach? Wenn man Gott völlig vertraut, dann ja. Aber da werden vernünftige Stimmen immer lauter. So geht's doch gar nicht. Ist doch viel weiser, erstmal Kundschafter hinschicken, damit wir mehr Informationen bekommen, ob das auch stimmt, was uns da erzählt würde. Und so ist die Same des Zweifels gesät worden. Kundschaften kamen zurück und bestätigen, dass das, was Gott versprochen hat, stimmt. Aber, und da ging's los. Jahre später schreibt Mose darüber in 5. Mose 9, 23. Und als Jehova euch aus Kadesh Barnea sandte und sprach, zieht hinauf, und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe, dann waret ihr widerspenstig gegen den Befehl Jehovas, eures Gottes. Und ihr glaubtet ihm nicht und gehorchten seiner Stimme nicht. Und ihr kennt ja die Geschichte und ihre Entscheidung. Wir sterben lieber in der Wüste. Anscheinend das war ihre goldene Mitte. Gott sagt, okay, das ist eure Entscheidung und ihr habt darauf recht. Ich akzeptiere eure Meinung. Wir werden so lange durch die Wüste umherziehen, bis ihr alle, die jetzt über 20 seid, sterbt. Und jetzt haben sie erst kapiert, dass ihre Entscheidung hat auch Folgen. Und jetzt bereuten sie und entscheiden sich doch zu gehen. Leider etwas zu spät. Ihr Zug ist schon abgefahren. Was daraus geworden ist, können wir in 4. Mose 14, 40 bis 45 nachlesen. Und sie machten sich des Morgens früh auf, um auf den Gipfel des Gebirges hinaufzuziehen und sprachen, hier sind wir und wollen an den Ort hinaufziehen, von welchem Jehova geredet hat, denn wir haben gesündigt. Aber Mose sprach, warum übertretet ihr doch den Befehl Jehovas? Es wird ja nicht gelingen. Zieht nicht hinauf. Denn Jehova ist nicht in eurer Mitte, dass ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Denn die Amalekiter und Kanaaniter sind dort vor euch und ihr werdet durch Schwert fallen. Weil ihr euch von der Nachfolge Jehova abgewandt habt, wird Jehova nicht mit euch sein. Doch sie vermaßen sich, auf dem Gipfel des Gebirges hinaufzuziehen. Aber der Lade des Bundes Jehovas und Mose wichen nicht aus der Mitte des Lagers. Da kamen Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jedem Gebirge wohnten, herab und schlugen sie und zersprengten sie bis Horma. Ist das nicht eine traurige Geschichte? Können wir in das, was wir heute erleben, die Parallelen mit dieser Geschichte sehen? Sieht es nicht danach aus, das damalige Urteil Gottes scheint für heutige Frauen ungerecht zu sein? Zusammenfassend konnte man doch es auch mit Kains Worte weitergeben. Zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Konnte man nicht damals ins Ewerzeiten, ins Berufungsverfahren gehen, Widerspruch einlegen und mit Gott Vertragsänderung aushandeln, wenn mir da etwas nicht passte? Oder vielleicht die Strafe übertrieben groß scheint. Wieso hat es Eva damals nicht gemacht? Kann man es vielleicht heute noch nachholen? Seitdem die Frauen zeigen ihre Unzufriedenheit mit ihrem Stellungswert und kämpfen dagegen, sind auch Veränderungen sichtbar geworden. Gleichstellung, Gleichberechtigung. Und heute reden wir schon darüber, dass diejenigen, die Beschlüsse über Frauenquoten nicht einhalten, sollten bestraft werden. Wenn das kein Erfolg ist. Vielleicht denken wir heute, dass dadurch können wir Evas Versäumnisse etwas ausbügeln. Ist der Zug noch nicht abgefahren? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Diese Harmonie zwischen Mann und Frau war nach dem Sündenfall auf einmal nicht mehr da. Statt Gott gleich zu werden, verlor Eva auch das, was sie hatte, ihre Gleichstellung mit Mann. Und ich lese aus Patriarchen und Propheten. Bei der Erschaffung hatte Gott sie Adam gleichgestellt, aber die Sünde brachte Uneinigkeit. So konnte nur die Unterordnung des einen ihren Eintracht bewahren. Eva war die erste bei der Übertretung gewesen. Als sie sich entgegen der göttlichen Weisung vor ihren Gefährten trennte, geriet sie in Versuchung. Als sie ihn dazu überredete, sündete auch Adam. Und nun würde sie ihrem Mann unterstellt. Lesen wir auch eine Passage aus 1. Timotheus 2, 14. Ja, das war dieses Zitat. Auch hat sich Adam nicht verführen lassen, sondern das Weib ist verführt worden und in Übertretung gefallen. Es scheint so, dass auch Apostel Paulus stuft das Vergehen von Adam und Eva unterschiedlich ein. Wie sollen wir es verstehen und damit umgehen? Zu dieser Thematik macht er noch ein paar Aussagen. Epheser 5, 23. Der Mann ist das Haupt der Frau, ebenso wie der Christus ist das Haupt der Gemeinde. Die gleiche Gedanke können wir auch in Korinther 11,3 nachlesen. Ich will aber, dass ihr wisset, dass der Christus das Haupt eines Mannes ist, des Weibes Haupt aber der Mann. Sind solche Apostel Paulus Aussagen zeitgemäß? Passen diese in unser heutiges kulturelles Denken hinein? Sollten wir solche biblische Aussagen als zeitlich oder kulturell begrenzt einstufen? Anscheinend hat Apostel Paulus das vorgeahnt, weil er macht noch eine extremale Aussage in Galater 1,8-10. Aber selbst wenn wir oder ein Engel von Himmel euch ein anderes Evangelium verkündete, als wir euch verkündet haben, flucht darüber. Wie wir es früher gesagt und ich jetzt eben wieder sage, wenn jemand euch Evangelium verkündet, anders als ihr es empfangen habt, flucht darüber. Heißt das nun Menschen zu liebreden oder Gott? Oder trachte ich Menschen zu gefallen? Ja, wenn ich noch den Menschen gefallen wollte, so wäre ich nicht Christus Diener. Krasse Wort. Darüber, was zu Evangelium gehört und was nicht, können wir lange diskutieren. Ich weiß nicht, was ich dabei denken soll, wenn ich sowas lese. Unsere moderne Denkweise hat vieles durcheinander gebracht. Wer blickt da noch durch? Und wer ist an diesem Wirrwarr interessiert? Wie ernst hat Gott mit seinen Aussagen nach dem Sündenfall gemeint? Sollten diese bis ans Ende der Zeiten gültig sein? Oder sind diese Aussagen kulturell oder zeitlich begrenzt worden? Wenn ja, dann alle vier Aussagen oder vielleicht gibt es da Ausnahmen. Wer darf da entscheiden, was aus der Bibel ewig besteht und was ist zeitlich oder kulturell begrenzt? Sehr lange Zeit hat geheißen, dass die Bibel verstehen und auslegen können und dürfen nur diejenigen, die speziell dazu ausgebildet waren. Vielleicht kommen wir an so ein Denken wieder zurück. Lesen wir nochmals 1. Mose 3,19. Mit Schweiß wirst du dein Brot bedienen. Wie lange sollte es gültig sein? Bist du zurück? Kehrst zur Erde. Sieht es nach zeitlicher Begrenzung aus? Oder war es nur für Adam gültig? Gott erklärte Adam, weshalb kommen diese Folgen. 17. Vers. Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast. Wessen Stimme höre ich heute? Hängt davon nicht meine Denkweise und Denkrichtung ab? Und wovon hängt mein Lebensstil und Handeln ab? Und welchen Stimmen möchte oder sollte ich gehorchen? Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Apostelgeschichte 4,19. Salomon hat mal behauptet, dass unter der Sonne gibt es nichts Neues. Jesaja beschreibt, in welchem Zustand befand sich das Volk Gottes zu seinen Zeiten. Jesaja 3,12. Mein Volk wird von Kindern bedrückt und Weiber beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Können wir nicht mit unserem heutigen Denken, statt in gelobte Land hinanzuziehen, in eigenhändig geschaffene Wüste gelangen und hier rumirren? Wir versuchen immer und immer wieder, eigene Wege zu gehen, in Hoffnung, dass bei uns klappt es besser als bei unseren Vorfahren. Nochmal aus derselben Buch, Patriarchen und Propheten. Und dennoch hätte dieses Urteil, auch wenn es aus den Folgen der Sünde erwuchs, für das gefallene Menschengeschlecht ein Segen sein werden können, wenn die im göttlichen Gesetz verankerten Grundsätze befolgt worden waren. Aber der Mann missbrauchte diese ihm übertragene Voranstellung und das machte los der Frauen nur allzu oft bieter und ihr Leben zu Last. Die Strafe Gottes für die Sünde ist sehr hoch, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Preis für Sündenvergebung ist um einiges größer. Das, was wir heute als Tod bezeichnen, ist in Gottes Augen nichts anderes als Schlaf. Hier in diesem Text ist die Rede um den zweiten Tod und nicht um den ersten. Um Sterben für immer. Die Sünden verschwinden nicht einfach so. Auch nach Sterben Jesu am Kreuz sind sie immer noch da. Er nimmt meine Sünde mit sich auf Kreuz, um sie danach weiter auf dem Sündenbock Satan zu verlegen. Und er, der eigentliche Verursacher der ganzen Leiden, wird für die Sünden, die zu Jesus gebraucht worden, auf immer sterben, unseren zweiten Tod sterben in voller See. Und erst dann werden alle Sünden und ihre Folgen auf immer aus Universum ausgetilgt werden. Eigentlich sollte und wollte ich heute bei euch entschuldigen, weil ich bei meiner letzten Predigt einen Text von Apostel Paulus zu wörtlich genommen habe und deswegen falsche Schlussfolgerungen daraus gezogen habe. Und das ist der Text aus Titus 1,5-6. In Hoffnung für alle habe ich das damals gelesen. Vor allem sollst du in den einzelnen Städten geeignete Männer als Leiter der Gemeinde einsetzen, wie ich es dir ja aufgetragen habe. Es müssen Männer sein. So steht es im Text. Ich habe nicht gewusst, dass dieser biblische Text ist kulturell begrenzt. Und mein größter Fehler bestand darin, dass ich es mit Frauenordination verbunden habe. Tut mir leid, aber ich habe es wirklich nicht gewusst, dass über Frauenordination darf man nicht vom Podium aus sprechen. Und heute wollte oder sollte ich eigentlich meine Worte widerrufen. Und um das zu machen können und dabei ein ruhiges Gewissen behalten, habe ich sehr viel Zeit dazu gewidmet, die Geschehnisse, die nach meiner Vorstellung damit verbunden sind, zu untersuchen. Was daraus geworden ist, ihr habt ja jetzt gehört. Vielleicht passt sich Gott auch an manche Kulturen an. Aber bei mir ist es noch nicht so angekommen. Nach meinem heutigen Verständnis, Gott ist überkulturell. Bitte helft mir, mein Bild zu korrigieren, wenn ihr da was Korrektes entdeckt habt oder Konkretes entdeckt habt. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich tue das, nicht was mir Freude macht, euch zu ärgern. Und ich tue das nicht, weil ich ein Mann bin und möchte gerne ein Herr über meine Frau sein. Die meisten Männer können es gar nicht auf biblische Art tun. Und mit ihren Verhaltensweisen provozieren sie oft ihren Frauen, andere Wege zu gehen und zu suchen. Wir können nicht die ganze Welt verändern. Aber Verhältnis in unserer Familie und in unserer Gemeinde schon. Und Schlüssel dafür heißt das Wort Liebe. Und zum Schluss noch eine Zitate aus diesem gleichen Buch. Im Garten Eden, ihren Heim, war Eva an der Seite ihres Mannes vollkommen glücklich gewesen. Aber wie der ruhenlosen Evas der Gegenwart, lebte sie in der hoffnungsvollen Erwartung, in einem höheren Wirkungskreis aufzusteigen. Als der war, den Gott für sie bestimmt hatte, bei dem Versuch, sich über ihre ursprüngliche Stellung zu erheben, fiel sie tief unter sie hinab. Ähnliche Folgen wird erleben, wer seine täglichen Pflichten nicht froh erfüllen will, wie es Gottes Absicht entspricht. Über den Bemühen, Stellungen einzunehmen, für die sie sich gar nicht eignen, sind viele an dem Platz müßig, wo sie zum Segen sein könnten. Dem Verlangen nach einem höheren Wirkungskreis opferte schon manche Frau ihre weibliche Würde und den Adel ihres Wesens. Dabei vernachlässigte sie eben die Aufgabe, für die sie vom Himmel bestimmt ist. Meine Liebe, das sind nicht meine Worte. Gott helfe jedem, das richtige Entscheidung zu treffen und richtige zu tun. Gott sei mit uns allen dabei. Amen.